Digitale Wege im Gesundheitswesen. Blickpunkt Ethik, Patienten und Selbsthilfeorganisationen. Ein Wissenschaftspodcast zum Thema Ethik in der Forschung zur digitalen Gesundheitswelt. Gemeinsam erkunden wir Themen rund um das Forschungsprojekt namens Pandora, ein Verbundprojekt zur patientinnen- und patientenorientierten Digitalisierung. Das Verbundprojekt Pandora wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserem Podcast Digitale Wege im Gesundheitswesen. Mein Name ist Sebastian Rosenbaum und ich freue mich, mit Ihnen und meinen Gästen heute spannende Einblicke in das Thema digitale Gesundheitskompetenz zu erhalten. Ich möchte auch kurz erwähnen, dass ich meinen Nachnamen geändert habe, wie Sie bestimmt gemerkt haben, da ich geheiratet habe. Ich bin weiterhin dieselbe Person, mit derselben Freude an der Moderation der Podcast-Gespräche und bin sicher, Sie können die kommenden Episoden genauso genießen wie bisher. In einer Welt, in der unsere Smartphones mehr über unsere Gesundheit wissen als wir selbst, stellt sich die Frage, was bedeutet eigentlich digitale Gesundheitskompetenz? Was bedeutet es, digital gesundheitskompetent zu sein? Ich freue mich, dass wir gleich drei Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bei uns haben, die mit Sicherheit kompetent darin sind, uns zum Thema Auskunft zu geben. Sie arbeiten dazu sogar gerade an den letzten Zügen einer Veröffentlichung. Digitale Gesundheitskompetenz als Voraussetzung für die Beteiligung an gesundheitstechnologischer Forschung. So lautet der vorläufige Titel für die erwähnte Forschungsarbeit, die zur Aufnahme dieser Episode kurz vor der Veröffentlichung steht. Es geht darin vor allem um die Sichtweise der Patientinnen und Patienten selbst auf dieses Thema. Aber mehr möchte ich gar nicht vorwegnehmen, denn jetzt möchte ich das Wort an meine Gäste geben, die ich bereits gut kenne, denn wir sind Kollegen. Das sind Lea Wilken, Dr. Henk van Giels-Schmidt von der HAW Hamburg und Dr. Jan Hinrichsen von der Universitätsmedizin Göttingen. Ihr habt das Wort.
Ja, vielen Dank, Sebastian. Mein Name ist Lea Wilken. Wie du schon gesagt hast, sitze ich am Department für Gesundheitswissenschaften an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Ich habe Theologie und Philosophie im Bachelor an der Universität Münster und der Stellenbosch University in Südafrika studiert und letztes Jahr im Sommer meinen Master in Philosophie an der Universität Hamburg abgeschlossen. Seit Ende letzten Jahres bin ich nun Projektkoordinatorin im Forschungsprojekt Pandora, in welchem ich gemeinsam mit euch dreien arbeite. Zudem bin ich auch wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem medizinethischen Teilprojekt eines internationalen Forschungsverbundes und Corison-Resilienztrainerin in Ausbildung. Das vielleicht erstmal in Kürze zu mir.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Henk Jasper van Giels-Schmidt und ich bin der ehemalige Projektkoordinator des Pandora-Projektes und arbeite seit Anfang des Jahres an der Stabsstelle Gleichstellung der HAW Hamburg. Ich bin immerhin noch bei einigen Veröffentlichungen des Pandora-Projektes dabei und freue mich deswegen auch über die Einladung für diese Podcast-Aufnahme, Sebastian.
Ja, mein Name ist Jan Hinrichsen. Ich bin Kulturanthropologe und Medizinethiker. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universitätsmedizin Göttingen und dort in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Silke Schicktanz. Und ich bin eben zeitgleich auch wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt 1 des Pandora-Projekts, wo ich zusammen mit Henk und Lea forsche.
Danke. Jan, du darfst gleich das Wort behalten. Hast du für uns ein Alltagsbeispiel für unsere Hörerinnen und Hörer, an dem klar wird, um was es bei digitaler Gesundheitskompetenz geht?
Ja, also tatsächlich auch sehr, sehr kürzlich. Meine Mutter, Jahrgang 53, hat eine Nachbarin, die weit über 80 ist. Und diese Nachbarin wollte einen Arzttermin bekommen über die Patientinnen-Hotline, wo man ihr gesagt hat, sie müsse sich die Doktorlib-App runterladen. Das konnte sie nicht, weil sie kein Smartphone besitzt. Meine Mutter hat ein Smartphone, hat gedacht, sie könnte für sie, also für ihre Nachbarin, die App runterladen. Dort sind aber E-Mail, zum Beispiel eine E-Mail muss hinterlegt werden, die die Nachbarin meiner Mutter überhaupt nicht hat. Und wir sehen hier relativ schnell, also dass sich Bewegen im Gesundheitssystem heutzutage Anforderungen an Patientinnen und Betroffene stellt, die mit Skills einhergehen, sich eben auch in digitalen Welten zu bewegen. Man muss wissen, wie man ein Smartphone bedient, wie man eine App runterlädt. Man muss eine E-Mail-Adresse haben. Meine Mutter hatte noch kurz überlegt, ob sie wohl für ihre Nachbarin sich registrieren kann. Dann haben wir aber auch ein Problem mit sensiblen Gesundheitsdaten. Meine Mutter würde ihre E-Mail-Adresse nutzen, um Gesundheitsdaten ihrer Nachbarin quasi zu kommunizieren. Wir sehen hier eben relativ schnell, wie stark uns die heutige Zeit eben auch fordert, uns in diesen Welten bewegen zu können.
Und damit habt ihr euch in eurem Forschungsartikel beschäftigt, aber womit genau eigentlich?
Also wir haben uns gefragt und wir haben Betroffene und Patientinnen gefragt, welche Anforderungen und Erwartungen diese Patientinnen haben, um sich eine digitale Gesundheitskompetenz aufbauen zu können, um sich eben in diesen digitalen Welten bewegen können. Das Wichtige an unserer Forschung ist, dass wir uns aber sehr, sehr explizit mit der Sicht der Patientinnen beschäftigt haben. Also Meinungen und Schwierigkeiten, die diese Patientinnen haben, wie beispielsweise meine Mutter. Wir haben meine Mutter nicht interviewt und auch ihre Nachbarin nicht. Aber Patientinnen, die eben ähnliche Schwierigkeiten, aber durchaus auch Chancen sehen, über digitale Anwendungen sich Wissen anzueignen. Und wie gesagt, wir sehen vor allen Dingen den Vorteil unserer oder den großen Benefit unserer Forschung eben in dieser dezidiert patientinnenorientierten Perspektive, die ganz explizit abfragt, wie es Menschen, die von diesen digitalen Transformationen im Gesundheitswesen direkt betroffen sind, damit geht, welche Meinungen, welche Wünsche, welche Schwierigkeiten sie sehen.
Jetzt hast du gesagt, dass es auch darum geht, sich Wissen anzueignen. Warum sprechen wir eigentlich nicht über digitales Gesundheitswissen? Also warum ist euch der Begriff Gesundheitskompetenz wichtig?
Weil wir davon ausgehen, dass man nicht nur Wissen braucht, um sich in diesen Welten zu bewegen. Es geht darum, Wissen sich anzueignen. Aber um sich dieses Wissen anzueignen, braucht man Skills. Und die sind oftmals nicht einfach als Wissen vorhanden, als Rezeptwissen vorhanden, sondern sie sind praktischer Natur. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, man muss wissen, hier kommt wieder das Wissen rein, man muss in der Lage sein, ein Smartphone zu bedienen. Man muss verstehen, wie eine App funktioniert, was eine App überhaupt ist. Und das sind Sachen, die wir nicht nur mit dem Begriff des Wissens fassen können, weil der Begriff des Wissens vor allen Dingen auf den Informationsgehalt abzielt, um den es natürlich in der digitalen Gesundheitskompetenz auch geht. Aber uns geht es vor allen Dingen eben auch darum, welche Skills, welche Kompetenzen, deswegen digitale Gesundheitskompetenz, man mitbringen muss, um hier zu navigieren.
Danke. Ich glaube, damit haben wir schon mal einen ganz guten Einblick bekommen in das Thema und den Begriff digitale Gesundheitskompetenz. Lea und Henk, habt ihr noch etwas zu ergänzen, um den Begriff noch greifbarer zu machen?
Aufbauend auf dem, was Jan gerade eigentlich schon gesagt hat, ich glaube, du hattest es als Skills praktischer Natur benannt, geht es eben darum, dass man nicht nur die Fähigkeit hat, Gesundheitsinformationen zu finden, sondern auch darum, diese zu verstehen, sie dann zu bewerten und auch anwenden zu können. Und das involviert die Fähigkeit, digitale Technologien nutzen zu können, sodass dann gesundheitsbezogene Informationen erschlossen und verstanden werden können. Und das bedeutet, dass eine Person nicht nur in der Lage sein sollte, auf Gesundheitsdaten zuzugreifen, beispielsweise wie in dem Beispiel durch ein Handy, sondern diese auch in einen eigenen Kontext zu setzen und auch die Vertrauenswürdigkeit der Quellen einzuschätzen und die Informationen dann sinnvoll zu nutzen, um dann im letzten Schritt Gesundheitsentscheidungen treffen zu können. Um das vielleicht noch ein bisschen anschaulicher zu machen, können wir hier auch noch das Beispiel eines digitalen Beipackzettels wählen, statt eines physischen Papierzettels, wie man ihn traditionell in den Medikamentenverpackungen findet, ist ein digitaler Beipackzettel über eine App oder auch über eine Website zugänglich. Und um die digitalen Gesundheitsinformationen effektiv nutzen zu können, sind dann mehrere Fähigkeiten erforderlich. Wir hatten uns da orientiert an so einer Viergliederung. Also zunächst einmal ist es wichtig, dass man Informationen auffinden kann. Heißt, die Nutzerin oder auch der Nutzer muss in der Lage sein, die entsprechende App herunterzuladen oder die richtige Website zu finden. Und im zweiten Schritt geht es dann auch darum, die Inhalte zu verstehen. Also ein digitaler Beipackzettel kann in verschiedenen Formaten vorliegen, als Text, als Video oder auch als Infografik. Und hier ist es dann wichtig, dass die Person die Informationen wie beispielsweise Dosierung, Nebenwirkung oder auch Wechselwirkung in der bereitgestellten Form verstehen zu können. Und im dritten Schritt geht es dann darum, was ich eben schon gesagt hatte, die Informationen zu bewerten. Also nicht alle Gesundheitsinformationen, die digital verfügbar sind, sind auch vertrauenswürdig. Und die Nutzerin oder der Nutzer muss also auch in der Lage sein, die Quelle bewerten zu können. Er sollte sich also fragen, handelt es sich um eine offizielle Seite, etwa die der Herstellerfirma oder auch einer Gesundheitsbehörde, oder ist es vielleicht auch eine weniger verlässliche Quelle? Und letztlich, und das wäre dann Schritt 4, geht es um das Anwenden der Informationen. Also da kommt es dann darauf an, das Gelernte, was man auf der Website beispielsweise gesehen hat, im Beipackzettel anzuwenden. Zum Beispiel, um dann die richtige Dosierung einzuhalten oder auch mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu erkennen.
Genau. Ich wollte da nur auch noch so ein paar andere Beispiele geben, wie elektronische Patientenakte, die in den letzten Jahren groß aufgeführt wurde, wo die eigene medizinische Unterlagen zusammengebracht werden. Und wenn man da Zugriff auf hat, dann hat man auch bessere Informationen zugänglich über die eigene Krankheit und hat man nicht mehr so dicke Ordner herumliegen irgendwo, sondern hat man das auch unterwegs, zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist und da passiert etwas, hat man da Zugriff. Oder wie man eine bessere Anbindung an SpezialistInnen hat, wenn man auch telemedizinische Angebote hat, wie dass man über das Smartphone und eine App auch ein Beratungsgespräch mit einem medizinischen SpezialistIn führen kann. Oder schließlich auch, dass man über den digitalen Weg auch online Selbsthilfegruppe oder Bildungsressource erschließen kann, die vor Ort. Und sicher, wenn man zum Beispiel an ländliche oder inländliche Orten lebt und nicht in einer Großstadt, einfach sehr schwer zu organisieren sind oder sehr schwer der Zugang dazu befinden sind. Also es kann wirklich digitale Gesundheitskompetenz erschließt die Zugang zu dieser Gesundheitsanwendung, was einfach großen Nutzen bringen kann.
Danke für die Ergänzung zum Nutzen der digitalen Gesundheitskompetenz. Henk, am Anfang hat Jan schon betont, dass es um die Patientinnenperspektive geht. Wie habt ihr die erschlossen? Wie habt ihr eure Forschungsfrage genau bearbeitet?
Bevor wir Interviews geführt haben mit Patientinnen und Patienten, haben wir eigentlich erst die wissenschaftliche Literatur angeschaut. Was ist schon bekannt über digitale Gesundheitskompetenz? Was ist schon erforscht worden und aus welcher Perspektive? Und da sind uns eigentlich zwei Punkte ins Auge gesprungen. Ein, gab es deutlich weniger Studienergebnisse zu digitaler Gesundheitskompetenz im Vergleich mit einer normalen Gesundheitskompetenz, also wie man Gesundheitsinformationen etc. verarbeitet, die man vielleicht über einen Arzt oder in einem Arztgespräch bekommt. Wie das über digitale Gesundheitsanwendungen geht, da war weniger bekannt. Und dann haben wir da noch gesehen, dass es eigentlich sehr wenig Studien gibt, so wie Patienten und PatientInnen digitale Gesundheitskompetenz verstehen. Und was ich damit meine, ist, dass wir eigentlich keine Einsicht darin haben, was für Hürde, aber auch Chancen und Möglichkeiten PatientInnen und Patienten sehen, um digitale Gesundheitsangebote, wie so eben skizziert von uns drei, effektiv und kompetent in Anspruch zu nehmen. Und das wollten wir gerne herausfinden. Und um das herausfinden zu können, ja, mussten wir natürlich mit dieser Person ins Gespräch kommen.
Mit dem Gespräch habt ihr auch etwas darüber herausgefunden, was ganz entscheidend dafür ist, digital kompetent zu werden, nämlich die Motivation.
Ja, also aus unseren empirischen Ergebnissen, die dann aus den Interviews entstanden sind, geht hervor, dass viele Patientinnen und Patienten davon berichten, dass die eigene Motivation oder wir können es auch in dem Sinne basales Interesse nennen, sich mit diesen digitalen Informationen zu beschäftigen, elementar für die Entwicklung einer wirksamen digitalen Gesundheitskompetenz ist. Und diese Motivation steht laut den Patientinnen und Patienten oftmals in Kontrast zu zwei Dingen, die wir herausgearbeitet geleitet haben. Zum einen zu der eigenen Unsicherheit gegenüber neuen Technologien. Also viele Patienten und Patientinnen berichten von einer eigenen Unsicherheit. Sie fühlen sich unsicher im Umgang mit neuen Technologien, weil sie beispielsweise mangelnde Erfahrungen haben oder auch nicht hinreichend unterstützt werden, diese digitalen Technologien zu benutzen. Und diese Unsicherheit verringert dann die Motivation, sich aktiv mit digitalen Tools zu beschäftigen. Es gibt an zweiter Stelle aber auch noch externe Umstände und Hindernisse dieser Motivation, die dann beeinträchtigt werden kann, und zwar beispielsweise Krankenkassen oder auch Hausärzte, die überhaupt gar keine digitalen Dienste oder Kommunikationsmöglichkeiten anbieten. Also grundsätzlich wurde in den Interviews deutlich, dass Patienten und Patientinnen ihre Motivation sowohl an interne als auch an externe Faktoren knüpfen, und demnach wird die Motivation nicht nur als eine intrinsische wahrgenommen, die nur das Innere des Individuums betrifft, sondern darüber hinaus auch als ein Zusammenspiel von persönlichen, sozialen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Bedingungen. Und ein weiterer für uns sehr interessanter Anknüpfpunkt von Motivation ist das sogenannte Körperwissen. Und hiermit hast ja vor allem du dich beschäftigt, lieber Jan. Ja, vielleicht magst du diesen Punkt deshalb einfach weiter ausführen und direkt anknüpfen.
Ja, sehr gerne. Dankeschön. Also, was wir auch festgestellt haben, ist, dass einige der Befragten durchaus einen Konflikt sehen zwischen ihrem eigenen Gefühl in ihrem Körper, mit ihrer Gesundheit, mit ihrer Erkrankung und den digitalen Technologien, wie zum Beispiel Health Trackern. Hier wird also auf der einen Seite eine relativ klassische Erzählung von Entfremdung durch Technologie laut. Also manche fühlen sich durch digitale Angebote, durch eben gerade solche Apps wie Health Tracker, entfremdet von ihrem eigenen Körper, von ihrem eigenen Gesundheitsbewusstsein, aber eben auch das haben wir immer wieder gehört, von Mensch-zu-Mensch-Interaktionen in der Hausarztpraxis beispielsweise. Und was für uns hieran irgendwie wichtig ist, ist, dass sehr viele der Befragten immer wieder auf die Wichtigkeit eines Körpergefühls, eines Körperwissens rekurrieren. Also im Sinne von mein Körper sagt mir schon, wie es mir geht. Mein Körper sagt mir schon, was ich und was mein Körper braucht, ob ich zum Arzt gehen muss, etc. Und für diese Patientinnen sind digitale Technologien eben gerade kein, also so könnte man das interpretieren, gerade kein Weg zu einer verbesserten Gesundheitskompetenz, sondern fast eher eine Art Hindernis, weil sie in der Perspektive dieser Patientinnen vom gesunden Menschenverstand, wie auch immer es benannt wird, das Körperwissen, das Körpergefühl, scheinbar entfremden. Wir müssen aber gleichzeitig auch sehen, und Sebastian, du hast das in der Einleitung schon ganz schön auf den Punkt gebracht, wir leben in einer Welt, in der digitale Technologien oftmals sogar mehr wissen als wir selbst. Also müssen wir natürlich auch sehen, und auch das können wir mit unseren Interviews nachvollziehbar machen, dass es oftmals genau diese digitalen Technologien sind, wie Einblick in die Patientenakte, wie Health Tracker, die uns überhaupt erst ein gewisses Körpergefühl vermitteln oder ein Wissen über unseren Körper vermitteln. Also sehr vieles, was wir über unseren Körper, über Krankheit, über Gesundheit wissen, wissen wir unter Umständen durch digitale Technologien. Und das ist ein, wie wir finden, irgendwie sehr interessanter Widerstreit zwischen Körpern und digitalen Technologien, aber der eben nicht nur im Widerstreit ist, sondern sicherlich auch vermittelt wird untereinander, also zwischen den digitalen Technologien und dem Körper.
Wenn ich da nachfragen darf, was meinst du mit Vermittlung zwischen digitalen Technologien und Körper?
Dass wir aber natürlich uns bewusst machen müssen, dass dieses Wissen darüber, wie ein Körper funktioniert, wie Krankheit funktioniert, was Krankheit mit einem tut, wie sich Gesundheit anfühlt etc., dass das oftmals Sachen sind, die wir natürlich technologisch vermittelt bekommen, unter anderem beispielsweise über Health Tracker. Das meine ich mit Vermittlung. Also es ist nicht einfach nur ein Konflikt. Es wäre zu einfach zu sagen, digitale Technologien entfremden uns von unserem Körper. Ich glaube, da würden wir weder unseren befragten Patientinnen gerecht werden mit dieser Aussage, noch der Komplexität von digitalen Transformationsprozessen. Wir müssen verstehen, dass wir in einer Welt leben, in der Wissen quasi naturgemäß digital vermittelt ist. Und das betrifft natürlich auch das Wissen, das wir über unsere eigenen Körper haben.
Das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig es ist, digitale Gesundheitskompetenz zu entwickeln. Das führt mich zu meinem nächsten Punkt. Wir haben jetzt über die Motivation und auch Hürden gesprochen und jetzt auch nochmal die Wichtigkeit, weil wir eben in einer digitalen Welt leben. Jetzt interessiert mich die Frage nach der Verantwortung zur Entwicklung von digitaler Gesundheitskompetenz. Es ist ja nicht nur Sache von Patientinnen und Patienten selbst. Ihr habt ja auch schon gesagt, dass auch das Umfeld eine Rolle spielt. Wie genau können Gesellschaft, Politik, Gesundheitsorganisationen zur Entwicklung der digitalen Gesundheitskompetenz beitragen, eurer Meinung nach? Oder was sagen Patientinnen und Patienten dazu?
Erstmal, was auch schon klar würde, Personen, Patienten, Patientinnen brauchen Unterstützung. Wir können nicht annehmen, dass sie nur von sich selbst aus sich aneignen können. Und in die Beispielen, die bisher gebracht würde, oder auch Jans Anfangsbeispiel, das soziale Umfeld so eine zentrale Rolle, aber auch da können wir nicht von erwarten, dass soziale Umfeld immer allen helfen können. Darum würde auch von aus die Patienten und Patientinnen, die wir gesprochen haben, auch klar, nein, die Politik und Gesundheitsorganisationen haben hier auch einen Auftrag, haben hier auch eine Verantwortung, nämlich Unterstützungsangebote anzubieten und zu entwickeln. Das war so ein bisschen das A und O, was in unseren Interviews, in unseren Gesprächen besprochen würde zu dieser Frage. Genau, und da ging es dann hauptsächlich um öffentlich zugängliche Angebote. Und ich möchte einfach ein richtig tolles Beispiel als Leuchtturm nennen und hervorheben. Und das ist die Patientenuniversität der Medizinischen Hochschule Hannover, die von einer unserer Projektpartnerinnen, Professorin Marie-Louise Dierks, geleitet wird. Und die Patientenuniversität hat das Ziel, die Gesundheitskompetenz der Menschen zu erhöhen und in ihre Autonomie und ihre Empowerment zu stärken. Und ein spezifisches Projekt der Patientenuniversität ist das Projekt KUNDIG. Und das ist ein Akronym für klug und digital durch das Gesundheitswesen. Und das ist einfach ein ganz tolles Angebot, womit sie Menschen mit wenig Erfahrung in digitalen Medien in kleinen Schritten unterstützt von erfahrenen Kursleitungen ihr Wissen bezüglich digitaler Gesundheitskompetenz zu erweitern und gleichzeitig auch durch Übungen und so weiter praktische Erfahrungen zu sammeln. Und das fängt dann schon an bei wirklich diese grundsätzliche Sachen, die auch in unsere Interviews angesprochen würde, nämlich einfach technische Hürde mit, wie benutze ich ein Endgerät? Wie benutze ich ein Smartphone? Wie ist es dann eigentlich mit Datenschutz und Datensicherheit? So diese technische Fragen werden angesprochen und dann wird darauf aufgebaut, wie man auch digitale Gesundheitskompetenz auch einschätzen kann auf Korrektheit, was Lea schon angesprochen hatten. Und das ist so ein ganz tolles Angebot, wovon wir wirklich mehr brauchen, wo glaube ich, und das wird auch in den Interviews angesprochen, wo Politik, aber auch Gesundheitsorganisationen, Krankenkassen aktiv werden könnten.
Bezüglich der Verantwortung für die Erweiterung der digitalen Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung macht es ja vielleicht auch Sinn, unterschiedliche Verantwortungsbereiche zu definieren, für die dann auch unterschiedliche Institutionen zuständig sind. Welche Gruppen sind da eurer Ansicht nach denkbar?
Also ein Bereich, das in unsere Gespräche aufgekommen hat, fühlst du mit dieser Datensicherheit, die ich angesprochen habe. Es geht darum, dass es ein Anliegen ist von unseren GesprächspartnerInnen, dass die Anwendungen, die benutzt werden, auch eine Sicherheit geben. Weil ich meine, medizinische Daten sind sehr sensible Daten, die will man nicht an allen offenlegen. Oder man will auch nicht die Gefahr begehen, dass die in die breitere Öffentlichkeit kommen. Und damit war die Sicherheit wichtig, sowie dass auch die Anwendungen selbst in ihrer Funktionalität zugänglich sind für unterschiedliche Gruppen. Wir haben auch mit Personen, die eine Sehbehinderung haben, gesprochen und die sagen auch, manche Anwendungen sind für uns sehr schwierig, weil die da nicht barrierearm sind. Und da würde auch klar, dafür muss vielleicht die Politik einen Rahmen vorgeben, aber da sind letztendlich die Anbieter und die EntwicklerInnen zuständig für, um dafür zu sorgen. Ein anderes Bereich würde auch soeben schon angesprochen, ist die Motivation. Und da würde eigentlich auch öfter mal klar gesagt, man muss auch eine sichere Motivation als Individuum mitnehmen, um sich damit auseinandersetzen zu wollen, weil anders gelingt es so oder so nicht. Und da kann man schwierig andere als die PatientInnen und Patienten selbst in Verantwortung sehen. Gleichzeitig wird das auch nuanciert, okay, auch wie viel Motivation man auch mitbringt. Manche Personen haben einfach diese Fähigkeit nicht, die wissen auch nicht, wo anzufangen. Im Beispiel von Jan, wenn man kein Smartphone hat, keine E-Mail-Adresse hat, wie kann man überhaupt anfangen? Und da würden auch wieder die Politik und die Sozialdienste in Verantwortung gesehen, auch Hilfe zu leisten. Einerseits sogar Hilfe zu leisten mit diesen Angeboten, die ich soeben angesprochen habe, wirklich konkret Unterstützung, aber andererseits auch dafür zu sorgen, dass nicht alles digitalisiert, weil es einfach Bevölkerungsgruppen gibt, die so wenig digitale Gesundheitskompetenz haben sozusagen, dass eine Erweiterung auch da keinen Sinn macht. Man muss auch analoge oder in Person Alternative verfügbar halten. Und dafür würde die Politik dann auch in eine Zuständigkeit gesehen.
Da möchte ich gleich gern anknüpfen an den letzten Satz. Du hast gesagt, dass es vielleicht auch nicht immer Sinn macht, digitale Gesundheitskompetenz in jedem Fall auszuweiten oder dass es zumindest wichtig ist, auch analoge Formen beizubehalten. Da möchte ich auf das Recht auf Nichtwissen noch eingehen. Denn im Vorfeld habe ich erfahren, dass digitale Technologien oft so geframed oder gerahmt werden, dass sie der eigenen Autonomie der Patientinnen und Patienten eigentlich abträglich sind, weil sie Wissen bereitstellen, das man unter Umständen gar nicht wissen will. Das heißt, nicht immer ist es von Patientinnen und Patienten selbst gewünscht, mehr zu wissen, auch wenn das ginge. Ja, wie genau ist das zu verstehen und wie würdet ihr diese Position beurteilen?
Ja, also vielleicht muss man dazu sagen, dass das sicherlich nicht der große Konsens unter unseren Befragten ist, aber wir haben das durchaus vernommen in den Interviews, dass, wie du das gerade schon benannt hast, viele auch die Gefahr sehen, Dinge zu wissen durch digitale Technologien, die sie vielleicht gar nicht wissen möchten. Klassischerweise, medizinethisch darauf geblickt, verstehen wir Information und Aufklärung, also Wissen im weitesten Sinn, oftmals als zentrale Elemente von Empowerment. Also wenn wir Informationen haben, können wir aufgeklärte Entscheidungen treffen und werden somit quasi in einen Status der Autonomie versetzt. Allerdings rekurrieren ein paar unserer Interviewten durchaus eben auch auf einen Anspruch, nicht alles wissen zu wollen, einerseits, aber auch nicht alles wissen zu müssen. Und also das wäre das, was wir als Recht auf Nichtwissen umschreiben. Interessanterweise formulieren sie aber genau diesen Anspruch darauf, nicht alles wissen zu wollen oder nicht alles wissen zu müssen, als Form des Empowerments. Also eine Art Empowerment, selbst darüber entscheiden zu wollen und zu können, was man überhaupt wissen will, welche Informationen man überhaupt haben möchte. Und das wiederum steht ganz stark im Zusammenhang mit den Punkten der Motivation, die wir jetzt ja auch schon ausgeführt haben. Und Henk hat das ja gerade schon sehr gut auf den Punkt gebracht, dass wir einfach nicht davon ausgehen können, dass alle Menschen gleichermaßen oder alle Patientinnen gleichermaßen motiviert sind. Und da, wie gesagt, spielt eben auch dieses Recht darauf, nicht teilhaben zu wollen an der digitalen Transformation, nicht alles wissen zu wollen, was einem digitale Apps über den Körper, über meine Gesundheit etc. sagen, mitmachen wollen. Ja.
Im letzten Abschnitt möchte ich noch gerne über den Zugang und die Barrieren zur digitalen Gesundheitskompetenz mit euch sprechen. Im Vorfeld habe ich von euch erfahren, dass ihr gerne eine eingängige Metapher für die Barrieren bzw. den Zugang zur digitalen Gesundheitskompetenz verwendet. Nämlich eine Tür. Und diese stellt den Durchgang dar auf dem Weg zu mehr digitaler Gesundheitskompetenz. Wer oder was könnte also als Schlüssel zur digitalen Gesundheitskompetenz dienen und die Tür öffnen?
Genau, ich kann da vielleicht etwas zu sagen und möchte ich erstmal anfangen, noch diese Metapher noch etwas zu erweitern. Für uns war es tatsächlich so, dass die Tür nicht per se den Weg zu mehr digitaler Gesundheitskompetenz vorstellt, sondern eher, dass der Tourist den Weg zur Inanspruchnahme von digitalen Gesundheitsangeboten darstellt. Also damit steht die geschlossene Tür, die wir da gestellt haben, für ein fehlende digitale Gesundheitskompetenz beziehungsweise für die Barriere, die einer Person im Weg stehe, die Angebote in Anspruch zu nehmen. Und der offene Tür dagegenüber steht dann für die anwesende Kompetenz und die Abbau der Barriere, die den Weg zur Nutzung digitaler Angebote eröffnet. Also der Tür ist damit die Metapher für die Öffnung, um digitale Gesundheitsangeboten in Anspruch nehmen zu können. Die im Türpass ist letztendlich die digitale Gesundheitskompetenz sozusagen und den Rahmen, worin die digitale Gesundheitskompetenz sich auch entwickelt oder angewendet werden kann.
Und welche spezifischen Barrieren, also technologisch, sozial oder wirtschaftlich, gibt es dabei und wie könnten diese überwunden werden?
Genau, ich denke, einige Barriere haben wir schon besprochen. Hey, die Person vom Anfangsbeispiel von Jan, die hat kein Endgerät. Man muss auch die technischen Möglichkeiten haben und das wird auch durchaus von unseren GesprächspartnerInnen angesprochen, dass ein Smartphone fehlen kann oder ein Tablet, um überhaupt auf technischer Ebene schon die Gesundheitsangebote zu eröffnen oder die Nutzung. Auf sozialer Ebene geht es genau um diese Unterstützung, die angesprochen würde. Nicht allen haben diese Unterstützung im direkten sozialen Umfeld und das kann eine Barriere darstellen, dass man einfach nicht weiß, wo anzufangen. Weil auch wenn man ein Endgerät hat, braucht man nichtsdestotrotz auch ein Verständnis von Apps und so weiter. Und da hat man auch ein paar sichere Skills, die auch nicht angenommen werden können, die man hat. Genau, und dann gibt es auch noch Barriere auf vielleicht gesellschaftlicher Ebene, dass es einfach fehlende Hilfestellungen gibt von Sozialdiensten oder Behörde, von Krankenkasse oder andere gesellschaftliche AkteurInnen.
Ja, danke, Henk. Haben die anderen noch Ergänzungen, welche spezifischen Barrieren von Patientinnen und Patienten wahrgenommen werden? Also anders gesagt, welche habt ihr in eurer Interviewstudie aufdecken können oder noch aufdecken können? Es wurde ja schon viel angesprochen.
Also vielleicht können wir noch ergänzen, auch anschließend an das, was Lea eingangs gesagt hat, also das Beispiel mit dem digitalen Beipackzettel, das sicherlich eine ganz eklatante Barriere neben den Dingen, die Henk gerade schon gesagt hat, natürlich auch das Wissen und die Fähigkeiten darüber sind, vertrauensvolle Informationen zu identifizieren und sie als vertrauenswürdig und verlässlich einzustufen. Das ist sicherlich ein ganz zentrales Problem, das natürlich auch hinausweist über den Rahmen von digitaler Gesundheitskompetenz im Allgemeinen. Also wenn wir uns in einer Welt aus alternativen Fakten und Fake News und sowas bewegen, ist natürlich klar, dass wir Support in jeder Hinsicht, also ob das nun technischer Support oder wirklich irgendwie soziale Unterstützung ist, auch das vermittelte Wissen in diesen digitalen Welten einschätzen zu können, es bewerten zu können, es entweder anzunehmen oder abzulehnen, das ist sicherlich eine noch der ganz zentralen Schwierigkeiten in diesem Feld.
Ja, ergänzend dazu, Henk hatte ja schon sowohl unter dem Aspekt der Verantwortung, den er beschrieben hat, als auch jetzt eben gerade hat er ja schon über verschiedene spezifische Gruppen und auch deren Aufgaben besprochen. Und das ist das, was wir dann auch nochmal aus den Interviews irgendwie herausgearbeitet haben, dass die digitale Gesundheitskompetenz eben auf 4 Ebenen gestärkt werden kann. Und auf die Ebenen sind wir jetzt eigentlich schon eingegangen. Wir haben ja einmal gesagt, beim Individuum selbst, da würde jetzt sowas drunter fallen wie Sicherheit, aber auch die Motivation und die digitalen Kenntnisse überhaupt. Dann aber auch als zweite Ebene durch das soziale Umfeld, was ja in dem Beispiel von Jan anfangs schon erläutert wurde, das wäre dann Jans Mutter in dem Fall gewesen, die erstmal den technischen Zugang versucht zu vermitteln, aber auch Hilfestellungen gibt, um überhaupt erstmal an dieses Endgerät zu kommen. Und als dritte Ebene, das ist wichtig, dass wir das hier auch nochmal betonen, weil wir auch viel mit Patienten und Patientinnenorganisationen zusammenarbeiten. Auch die spielen hier eine wichtige Rolle. Einerseits können auch Patienten und Patientinnenorganisationen Hilfestellungen geben, digitale Angebote schaffen, sich aber auch für Barrierefreiheit einsetzen. Und wenn wir über Barrierefreiheit sprechen, ist das natürlich auch ein Appell an eine vierte Ebene, und zwar die gesamte Gesellschaft und die Politik, was Henk ja auch schon betont hatte. Ja, auch hier ist es nochmal wichtig, auf der Ebene über Sachen wie Transparenz zu sprechen, über Datenschutz und auch Zugangsgerechtigkeit. Was nochmal wichtig vielleicht jetzt abschließend zu sagen ist, ist, dass diese Ebenen natürlich nicht ganz klar voneinander zu trennen sind und sich gegenseitig auch beeinflussen.
Damit kommen wir zum Schluss unserer heutigen Episode über das Thema digitale Gesundheitskompetenz. Und es bleibt noch, herzlichen Dank zu sagen. Danke an euch, Lea, Henk und Jan, für eure Teilnahme am Gespräch. Wie immer möchte ich zum Ende der Episode einen kleinen Rückblick über die Themen anbieten. Wir haben gehört, dass digitale Gesundheitskompetenz nicht nur heißt, etwas zu wissen, sondern etwas zu können. Es geht um Fähigkeiten der praktischen Art. Es geht darum, Gesundheitsinformationen finden zu können, verstehen zu können, bewerten zu können und letztlich anwenden zu können, auch mittels der Verwendung von digitalen Apps. Kurz, es geht darum, kompetente Entscheidungen in Hinsicht der eigenen Gesundheit treffen zu können. Der Forschungsartikel, über den gesprochen wurde, noch nicht veröffentlicht, stellt die Sichtweisen der betroffenen Patientinnen in den Fokus. Diese haben in ihren Interview-Aussagen gezeigt, dass es Herausforderungen und Hürden in unterschiedlichen Hinsichten gibt, technisch, sozial oder wirtschaftlich. Viele Patienten haben berichtet, dass die eigene Motivation, aktiv digitale Kompetenz zu erlernen, elementar für eine nachhaltige Entwicklung der Kompetenz ist. Klar, aber viele fühlen sich unsicher, unerfahren oder wenig unterstützt. Und es motiviert auch nicht gerade, wenn die aufgesuchte Gesundheitsinstitution noch nicht immer digitale Optionen für die Gesundheitsdienstleistungen anbietet. Entwicklung digitaler Gesundheitskompetenz ist also nicht nur Sache von Patientinnen und Patienten alleine und auch nicht nur deren Motivation. Sie brauchen Unterstützung. Es wird gewünscht, dass Gesundheitsorganisationen und Institutionen noch mehr öffentliche, zugängliche Angebote schaffen. Wie etwa die Privatuniversität Hannover als Best-Practice-Beispiel. Davon braucht es gerne mehr. Die mehr oder weniger versperrte Tür zur Inanspruchnahme von digitalen Gesundheitsangeboten kann also geöffnet werden. Für eine Ermächtigung der Patienten wurde dabei die Kompetenz betont, die Vertrauenswürdigkeit von Gesundheitsinformationen einschätzen zu können. Das ist gar nicht selbstverständlich im digitalen Informationsstrom. Also gerne mit Inanspruchnahme von Hilfe. Patientenorganisationen leisten dazu einen enorm wichtigen Beitrag. Gut, wenn nicht erst im Nachhinein geholfen werden muss, sondern bereits bei der Entwicklung von Apps dafür gesorgt werden kann, dass Themen wie Barrierefreiheit, Transparenz und Datenschutz schon von Anfang an mitgedacht werden. Besonders spannend fand ich die Gegenüberstellung von Körperwissen und digitalen Technologien. Es gibt ein eigenes Gefühl zum Wohlsein des eigenen Körpers oder dass etwas nicht stimmt. Wer sich nur mehr auf Gesundheits-Apps verlässt, quasi leichtgläubig, könnte bald das Gefühl haben, sich vom eigenen Körper zu entfremden. Digitale Technologien entfremden aber nicht zwangsläufig. Im Gegenteil, in der digitalen Welt, in der wir uns bewegen, bekommen wir immer schon technologisch vermittelt, wie ein Körper funktioniert, wie er sich anfühlen kann oder in Krankheitszuständen reagiert. Wissen wird digital vermittelt, auch Gesundheitswissen. Und man nimmt erst dann richtig wahr, was man als etwas Wahrnehmbares erkennt. Also stimmt es auch, dass digitale Technologien nicht nur entfremden, sondern ein Bei-sich-Sein überhaupt ist ermöglichen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie das Gespräch in dieser Episode mitverfolgt haben. In dieser Episode ist wieder einmal klar geworden, dass digitale Angebote durchaus ihre Tücken haben können, was eine barrierefreie Nutzung angeht. Und auch wir wollen die Inhalte dieser Podcast-Serie möglichst barrierearm zugänglich machen. Falls Sie in dieser oder auch anderer Hinsicht Anregungen zum Podcast oder der Website haben, können Sie sich gerne an meine Mailadresse wenden. sebastian.drobny@haw-hamburg.de. Sie finden diese Mailadresse auch auf unserer Homepage. Ich bin Sebastian Rosenbaum und freue mich, Sie auch in der nächsten Episode wieder zu begrüßen.